Heute Morgen haben wir schon so viel wunderbares Evangelium gehört. Wir haben so viele Liedtexte verinnerlicht beim Singen. Wir haben Worte aus der Heiligen Schrift gehört. Wir durften uns diesen guten Worten, diesen guten Inhalten aussetzen. Und das ist eine ganz große Gnade, dass das ist. Gut, dass du heute Morgen hier bist. Gut, dass du heute Morgen da bist und dass du heute Morgen dieses Verlangen hast, dass das Wort Gottes dich stärkt, dass es dich auferbaut, dass es dich bei Jesus hält, dass du dich diesem guten Einfluss aussetzest. Ja, dieser Text, den wir heute Morgen betrachten, den hattet ihr schon letzte Woche. Und das Thema der Allianz Gebetswoche, es ist ja vielen von uns noch im Kopf Hoffnung, Hoffnung im Miteinander, Hoffnung für diese Welt. Und was kann dieser Welt denn Hoffnung geben? Hoffnung, wenn Menschen sich dem Worte Gottes, dem Geiste Gottes aussetzen, wenn Menschen sich von Gott selbst, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Treue in ihrem Inneren bestimmen lassen, in ihrem Denken, in ihrem Wollen, in ihrem Fühlen, in ihrem Handeln. Und wenn Menschen dem Geist Gottes Raum geben, wenn sie sich darauf einlassen, das verändert uns, das verändert unser Innerstes und damit geben wir Gott die Möglichkeit, dass durch uns etwas Hoffnung in diese Welt geht. Viele Menschen sind orientierungslos. Viele Menschen sind von Ängsten getrieben und bestimmt. Viele Menschen haben Verlustängste. Und dann kommt es zu Aggressionen, dann kommt es zu Fehleinschätzungen. Aber wenn wir uns dem Worte Gottes, wenn wir uns seinem Geist aussetzen, dann kann das mitten in all den schwierigen Umständen, in denen wir sind, kann er, wie wir es eben gerade gehört haben, unser Fels sein, unser fester Grund, auf dem wir stehen dürfen. Und das brauchen wir. Und jeder, der heute Morgen hier ist, der spürt das doch. Und deswegen ist es so gut, dass du hier bist. Aber nicht nur, dass du hier bist, sondern dass wir hier sind, wir zusammen. Keiner muss alleine glauben. Keiner muss alleine unterwegs sein. Keiner muss seinen Weg einsam gehen. Manchmal gibt es ja in unserem Leben Höhen und Tiefen. Und manchmal sind die Tiefen da. Und wie gut ist es zu wissen, für eine Ulla, für einen Klaus, Entschuldigung, manchmal hat man so einen Dreher. Wie gut ist es für Ulla und Klaus, dass sie doch jetzt wissen, hier ist eine Gemeinde, die für sie betet, die mitglaubt, die mithofft. Gerade in den Situationen, wo mein Glaube zu schwinden droht, weil ich vielleicht in einer Situation bin, wo ich überhaupt nicht mehr beten oder glauben kann. Aber dann ist da eine Gemeinde, dieses Wir, das da ist. Das gibt Hoffnung, das gibt Zuversicht. Und wir sollten diesen Wert, den Gott uns schenkt, dass wir gemeinsam glauben, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Diesen Wert sollten wir nicht gering achten. Nur weil es vielleicht hier und da Unterschiede gibt in unserem Denken, weil der eine vielleicht so eine Meinung hat und der andere so eine. Der Wert, gemeinsam glauben zu dürfen, gemeinsam mit Jesus unterwegs zu sein, das in Frieden und Freiheit, das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und deswegen ist da, wo wir uns dem Geiste Gottes aussetzen. Da ist Hoffnung. Wo wir uns seinem Wort aussetzen, da ist Hoffnung. Das war nur die Vorrede. 1. Thessalonicher 5, 23 bis 25, vielleicht haben wir den Text hier vorne. Lest uns einmal nochmal. Er, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Wir haben uns in der Allianz Gebetswoche mit diesem 1. Thessalonicher Brief beschäftigt. Und der 1. Thessalonicher Brief, das ist ein Brief, den der Apostel Paulus mit Timotheus, mit Silvanus oder Silas, wo sie diesen Brief mit ganz tieferer, innerer Anteilnahme, mit Herzblut an die Gläubigen in Thessalonich geschrieben haben. Sie waren vorher in Philippi, sie sind nach Thessalonich gekommen, Paulus und Silas, und haben dort das Evangelium verkündigt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann kam sofort eine Situation, wo diese jungen Gläubigen unter Druck geraten sind, wo man sie vor die Oberen der Stadt gezerrt hat, wo sie dann auf einmal erfahren haben, dass man sich gegen sie stark macht, dass man sie bedrängen will. Und na klar, Paulus musste sofort weiterziehen. Und er ist in Athen. Er würde so gern die Gemeinde besuchen, aber er kann nicht. Und deshalb schreibt er mit den beiden anderen diesen Brief und er sendet Timotheus. Er sagt uns in 1. Thessalonicher 3,1, darum haben wir es nicht länger ertragen und beschlossen, in Athen, also Paulus, alleine zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Das ist also dieses innere Anliegen. Nicht wanken. Und da ist die Sorge des Paulus, diese innere Anteilnahme, die er an den jungen Geschwistern in Thessalonich hat. Und na klar, wisst ihr, da ist eine Situation da, dass sich so ein Verkündiger, so ein Evangelist, na klar, um diese jungen Gläubigen sorgt. Dass er das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Dass er sich Gedanken macht, wie geht's denen? Wie erleben sie jetzt diesen Druck? Da ist eine innere Sorge und Anteilnahme. Und wisst ihr, da schwingt immer so im Hintergrund doch diese Frage mit, woran hängt unser Heil? Woran hängt es denn? Woran hängt es denn, dass wir im Glauben bleiben und bewahrt sind? Dass wir ans Ziel kommen? Und das ist ja auch so eine Frage, die sozusagen diesen ganzen 1. Thessalonicher Brief, die sich durchzieht. Deswegen auch in 1. Thessalonicher Kapitel 4, weiter Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet, denn ihr wisst, welche Ermahnungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus Christus. Und da, wenn Paulus, wenn Silas, wenn Timotheus, diese jungen Gläubigen, diese ganzen Ermahnungen im 1. Thessalonicher Brief schreiben, dass sie daran festhalten, dass sie ihr Leben danach ausrichten, dann wird dadurch eines deutlich. Da wird eines deutlich, Nachfolge geschieht nicht automatisch. Nachfolge geschieht nicht automatisch. Ich werde gleich noch erklären, warum das denn so ist. Unser ganzes Leben ist damit einbezogen. Unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. Unser ganzer Wandel, das was Wandel bedeutet, ist nämlich Denken, Fühlen, Wollen und dann das Handeln, was daraus erwächst. Und das ist der sogenannte Wandel, in dem wir unterwegs sind. Und das betrifft das ganze Menschsein. Und wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, wenn sie im Glauben, in der Nachfolge unterwegs sind, dann sind sie keine Automaten. Sie sind keine Automaten und keine Marionetten, keine Roboter, denen man jetzt sozusagen eine neue Software aufgespult hat und die dann mit diesem automatischen Programm jetzt einfach perfekt laufen. Wäre ja einfach. Glaube ist kein Automatismus. Was ist denn Glaube? Glaube? Okay. Entschuldigung. Geht's jetzt weiter? Okay. War ich zu laut oder was? Ach, es hat gekratzt. Ihr müsst mal anderes Zeug kaufen hier. Also hier am Pullover habe. So, jetzt muss ich gucken, wo ich war. Also, Glaube ist kein Automatismus. Was ist Glaube denn? Was ist Nachfolge denn? Was ist das denn? Es ist Beziehung. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Eine Beziehung. Manche Menschen denken, vielleicht denken sie es nicht so, aber manche Menschen, die ich in meinem Leben so auch in meinem Dienst getroffen habe, manchmal ältere Geschwister, die haben immer so ein Stück weit die Angst gehabt. Stimmt mein Wandel? Ist mein Leben heilig genug? Ne? Die Heiligung ist ja der Wille Gottes. Was bedeutet denn Heiligung? Heiligung bedeutet nicht, dass ich ein perfektes Leben führe. Heiligung bedeutet, dass ich Gott gehöre, dass ich sein Eigentum bin, dass ich mir nicht selbst gehöre, sondern dass ich mich Gott ausgeliefert habe, dass ich für Gott ausgesondert bin, dass ich sein bin. Das bedeutet Heiligung. Ihr seid heilig. Heilig ist das, was Gott zugehörig ist, was zu ihm gehört. Und Heiligung bedeutet nicht ein perfekter Lebenswandel. Und manche Menschen sind vielleicht innerlich im Glauben so unterwegs, wenn ich einmal das Heil erreichen will, dann muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen. Und es gibt auch evangelikale Bedingungen, nicht nur katholische oder andere, sondern es gibt auch evangelikale Bedingungen. Also die erste Bedingung, eine ordentliche Bekehrung. Und die zweite Bedingung ist ein heiliges Leben. Und das heilige Leben bedeutet dann, dass ich alles tue, was im Wort Gottes ist, so gut ich das kann. Und dann irgendwann ist das Heil das Ergebnis, dass ich ans Ziel komme. Und manche Menschen sind innerlich so unterwegs. Habe ich diese Bedingungen erfüllt? Oft wurde mir schon in der Seelsorge die Frage gestellt, habe ich mich richtig bekehrt? Manchmal auf dem Sterbebett, wird mich der Herr Jesus annehmen? Und das sind ernste Fragen. Das sind ernste Fragen. Weil das Menschen eine Not macht. Aber wisst ihr, Glaube, na klar gehört zum Gläubigwerden eine Bekehrung. Aber was ist denn die Bekehrung? Die Bekehrung bedeutet doch, dass ich mich umkehre und in eine Beziehung hineingehe. Dass ich mein Vertrauen, meinen Glauben ganz auf Jesus setze und dass ich in diese Gemeinschaft mit ihm eintrete. Und dann ist das ein Beziehungsgeschehen. Und na klar, was entspricht dieser Beziehung? Das soll ich leben, und was dieser Beziehung nicht entspricht, das soll na klar in meinem Leben keinen Raum haben, und das ist mit menschlichen Beziehungen, die wir haben, auch so. Mein Leben hat sich durch die Heirat mit Birte verändert. Ich werde manches in dieser Beziehung einfach nicht mehr können. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ach, weißt du was, heute Abend treffe ich mich mal mit der Frau und dann treffe ich mich am nächsten Abend mal mit jener Frau. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die zu dieser Beziehung dazugehören, und bestimmte Verhaltensweisen, die nicht in diese Beziehung hineingehören. Wenn wir Kinder haben, dann haben wir eine Beziehung zu unseren Kindern. Und dann ist diese Beziehung, die unser Verhalten, unser Miteinander bestimmt, und zum Wesen der Beziehung gehört dann manches und manches nicht. In Freundschaften ist das genauso. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Es geht nicht um einen Vertrag oder um eine Versicherungspolice. Ich erfülle die Bedingungen und am Ende ist das Ergebnis. Nein, es geht um ein Beziehungsgeschehen. Und wichtig ist, wie man in der Beziehung zueinander steht. Und das prägt dann auch das Verhalten. Und deswegen ist es auch so, dass Paulus hier diese jungen Gläubigen ermahnen will zu sagen, in diesem Wandel zu sein, diese Beziehung zu Gott ernst zu nehmen, damit diese Beziehung das ganze Leben durchdringt und bestimmt. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, wie denn Gott zu uns steht. Wie Gott zu uns steht. Und da ist für mich eines in meinem Leben ganz, ganz wichtig geworden, als ich das begriffen habe, als mir das ins Herz gegangen ist. Wir sind für Gott keine Gegenstände. Wir sind für Gott keine Gegenstände. Ihr mögt vielleicht sagen, ja, das ist doch ganz klar. Nein. Wir sind für Gott keine Gegenstände, wir sind von ihm reale Personen, als reale Personen geschaffen. Wir sind Menschen, Menschen, die echte Beziehungen eingehen können. Gott hat den Menschen als Gegenüber geschaffen, nicht als einen Gegenstand, nicht als eine Sache, sondern als eine echte Person. Eine Person, mit der Gott durch Jesus Christus eine Beziehung leben will, mit uns, als Kinder. Er ist unser Vater. Es gibt andere Bilder, Bruder, Jesus als unser Bruder. Ja, sogar das intensivste Bild, dass der Herr der Bräutigam seiner Gemeinde ist. Wir sind Personen. Und deshalb nimmt uns Gott auch als Personen ernst. Er nimmt uns als Person ernst und nicht als jemanden, der nur einen Katalog erfüllen muss. Wir sind Personen, reale Personen. Sein Herz schlägt für uns. Und er möchte, dass unser Herz für ihn schlägt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ich kann nur eine Person im Tiefsten wirklich so lieben. Und weil Gott uns als Personen geschaffen hat, deshalb nimmt er auch uns ernst. Er nimmt uns als Gegenüber ernst. Wisst ihr, in einer Beziehung ist das so. Ich kann dem anderen meine Liebe bezeugen und offenbaren und zeigen. Ich kann dem anderen aber nicht meine Liebe aufzwingen. Das kann ich nicht. Sondern ich bin darauf angewiesen, dass in einer Beziehung das Gegenüber mir ein Ja gibt und sagt, ja, ich will auch. Ich will mich darauf einlassen. Ich will auf das Wir mich einlassen. Ich will dazugehören. Und weil Gott uns als Personen geschaffen hat, deshalb hat er ein Ziel mit jedem Einzelnen von uns. Und dieses Ziel ist es, einmal diese ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben, in der Ewigkeit. Der Himmel ist ein einzigartiges Beziehungsgeschehen. Der Himmel ist das Heil, ist, dass wir dort unserem Herrn von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Das ist das Heil. Das ist der Inhalt der Ewigkeit, die Beziehung mit dem lebendigen Gott, der uns aus Liebe für diese Beziehung zu Personen geschaffen hat. Und jetzt hat Gott eine wesentliche Eigenschaft, die genau dafür notwendig ist. Gott hat eine wesentliche Eigenschaft selbst in seinem Wesen, in seinem Charakter. Eine Eigenschaft, die wir heute Morgen besungen haben. Eine Eigenschaft, von der wir heute Morgen hören dürfen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, dass das, was ihn ausmacht, unser ganzes Innerstes bestimmt und ausfüllt. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Gott will durch seinen Geist die intensivste Beziehung mit uns eingehen, dass wir in einem inneren Dialog mit ihm stehen. In einem inneren Dialog. Ich hatte ja hier mal eine Predigt zum Heiligen Geist gehalten, dieses komplexe Kommunikationsgeschehen, dass der Geist Gottes mit uns immer in Kommunikation und Beziehung ist. Er heilige uns durch und durch, er will uns ganz und gar bestimmen. Treu ist's, der euch ruft, er wird's auch tun. Gott ist treu. Gott ist darin treu, dass er seine Gemeinschaftstreue uns niemals aufkündigt. Niemals. Wir haben es heute Morgen aus dem Alten Testament gehört. Gott kündigt von seiner Seite die Beziehung niemals auf. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Danke für diesen Text. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wenn da nur so ein kleines bisschen Absicht, Bedürfnis nach Beziehung mit ihm ist, dann wird Gott genau das nehmen. Diesen kleinen glimmenden Docht, der vielleicht bei dir am Glimmern ist, dass du sagst, irgendwie habe ich diesen Gott nötig. Den will Gott entfachen. Er wird von sich aus niemals sagen, ich will nicht mit dir. Ich will nicht mit dir. Ich will nicht mit deiner, ich will nicht mit der Gemeinde sein. Wird Gott niemals sagen. Niemals. Darin ist er treu. Er will uns bewahren in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und er wird alles von seiner Seite aus tun, damit wir in der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Aber es gibt etwas, was Gott nicht tun wird. Er wird uns nicht zu Automaten machen. Gott wird uns nicht zwingen. Gott wird uns nicht zwingen und er wird uns nicht zu Automaten machen, weil er uns als Person ernst nimmt, weil er uns als Gegenüber ernst nimmt, weil er uns so geschaffen hat, weil er uns so gemacht hat. Und wisst ihr, wenn Menschen sagen, ich will gerettet werden, aber ich will mit Gott nichts zu tun haben. Das geht nicht. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ich will mit dir verheiratet sein, aber mit dir will ich nichts zu tun haben. Geht nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die gehen einfach nicht. Wenn Gott uns als Beziehung, als Gegenüber, als Person haben will, das ist unsere Rettung, das ist unser Heil. Und deshalb wird Gott keinen in den Himmel zwingen. Er wird werben, er wird darum ringen, er wird alles tun. Und das Einzigste, was wir können, ist zu sagen, ja, Herr, ich will. Ich will mich dir aussetzen. Ich will zu dir gehören. Und so gering das denn auch sein mag, das ist der Anfang, wo Gott uns verändert. Und wo seine Treue sich in uns entfaltet. Und wo wir füreinander eintreten dürfen. Und wisst ihr, für mich ist das persönlich so wichtig geworden, dass ich weiß, Gott ist treu. Und er steht zu mir. Und ich weiß, seine Treue, seine Entscheidung für mich, die wird niemals gekippt. Und wenn ich vielleicht einmal in meinem Leben in eine Situation komme, wo ich Zweifel habe, wo ich nicht mehr glauben kann, weil ich krank bin oder weil irgendwas passiert ist, wisst ihr, was ich mir dann wünsche? Dann wünsche ich mir nicht Geschwister, die an meinen, vielleicht zu mir kommen und sagen, du musst glauben, du musst vertrauen. Sondern dann wünsche ich mir Geschwister, die mir sagen, Jochen, wir glauben für dich. Wir halten für dich an der Treue Gottes fest. Wir stehen zu dir, wir beten für dich. Du bist darin gehalten. Wir stehen füreinander ein. Es kann Situationen geben, wo ich mich nicht freuen kann. Freut euch alle Zeit. Gut, dass das im Plural steht. Gut, dass das im Plural steht. Es kann Situationen geben, wo ich mich nicht freuen kann. Aber meine Geschwister sagen, wir freuen uns, dass Gott trotzdem für dich da ist. Und wir umgeben dich. Wir sind für dich da. Glaube ist ein Wir. Glaube ist Beziehung. Wir sind keine Automaten. Wir sind keine Gegenstände. Überleg mal, ob es Menschen gibt in deinem Leben, denen du irgendwann die Treue aufkündigen würdest. Wo du das tun würdest, was dafür kommen müsste. Vielleicht gibt es Menschen, wo du sagst, diese Menschen, da muss ganz, ganz viel kommen, bevor ich denen untreu werde. Vielleicht die Kinder, vielleicht der Ehemann, vielleicht ein bester Freund, ich weiß nicht, wer es ist. Und dann, wenn du dann spürst, oh, da ist etwas, diese Person ist mir so wichtig. Und dann stelle dir die Treue Gottes vor bis in die Unendlichkeit. Dann hast du eine Analogie, dann hast du vielleicht einen kleinen Vergleich. So dürfen wir uns an der Treue Gottes festmachen. Gott hat sein Ja in Jesus Christus uns gegeben. Er wird nicht davon ablassen. Und das ist seine Gnade. Amen. Ich möchte mit uns beten und wir stehen dazu auf. Unser Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns als Personen, als Gegenüber ernst nimmst. Und dass du uns so geschaffen und so gewollt hast, dass wir in dieser Beziehung mit dir stehen. Und dass du uns als Gegenüber ernst nimmst. Herr, und du siehst unsere Herzen. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wie wir zu dir stehen. Herr, du kennst unsere Zweifel, du kennst unsere Ängste, du kennst aber auch unseren tiefen Wunsch, dir gehören zu wollen. Das alles siehst du. Herr, und so entfache in uns das Wirken deines Geistes, dass unser Leben so ist, dass es dieser Beziehung zu dir und mit dir entspricht. Nimm du alles aus unserem Leben weg, was diese Beziehung zerstören will oder gefährden will. Herr, und stärke uns in allem, was die Beziehung zu dir fester und stärker werden lässt. Herr, du wirst das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Du wirst den glimmenden Docht nicht auslöschen. Du bist treu. Du stehst zu uns. Und dafür sei dir Lob und Ehre und Dank. Amen.